Bei aller Technik bin ich doch froh, dass wir das gute alte Wort Gottes haben. Handgeschrieben als papierende Seiten. Und das ist echt wunderbar. Da kann nichts abstürzen. Da kann kein Computer ausfallen. Das wird jetzt funktionieren. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du hier bist. Dass du mitten unter uns bist. Und dass du uns begegnen möchtest durch dein Wort. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst. Amen. Ja, vielfach schon angeklungen, der Exodus-Zyklus von Marc Chagall, der hier in den vielfältigen Bildern in dieser Ausstellung im Moment gezeigt wird, der beschreibt etwas. Der beschreibt im Prinzip die Geschichte Israels. In den Bildern, wenn man sie sich so nach und nach anguckt, kann man feststellen, so diese Anfänge der Geschichte, wie das alles noch ganz unstrukturiert, bisschen chaotisch alles lief, die Geschichte mit Mose, wie er berufen wird. Und das zieht sich dann so weiter bis dahin, dass das Volk sich im Prinzip strukturiert hat, dass das Volk in einer gewissen Kraft, in einer gewissen Größe dann ins gelobte Land einziehen kann. Das beschreibt im Prinzip diese ganze Bilderserie. Und es beschreibt vor allen Dingen, dass da eine ganz wunderbare geistliche Entwicklung auch stattgefunden hat. Eine wirkliche Entwicklung, wo man sehen kann, da war immer die Handschrift Gottes drin. Und die Gnade Gottes. Und die Gegenwart Gottes, die wird auch immer wieder in den Bildern auch dargestellt. Meistens durch ein Sonnenrad oder durch die goldene Farbe, in die das Bild so eingetaucht ist. Man kann wirklich so von Bild zu Bild immer wieder feststellen, dass Gottes Gegenwart da ist und das Volk segnet. Diese Geschichte beginnt mit der Darstellung der Unterdrückung und der Gefangenschaft in Ägypten, dem Land, in das die Patriarchen Israels fliehen mussten und in dem sie furchtbar unterdrückt waren und geknechtet wurden. Gott sieht ihr Leid und ihr Elend an und reagiert, indem er Mose beruft, um sein Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Wir sehen die Werdung und Berufung Moses, die Widerstände der Israeliten selber und natürlich der Ägypter, die sich gegen die Freiheit des Volkes Gottes stellt. Der Kampf mit dem Pharao, die Plagen, die ihn in die Knie zwingen, die Einsetzung des Passafestes und dann der eigentliche Auszug aus Ägypten. Die Hindernisse, die dabei zu überwinden sind, weil der Pharao die Israeliten doch wieder verfolgt und letztlich die Israeliten mit dem Rücken zum Schilfmeer hinstellt. In einer, aus menschlicher Sicht, in einer Falle, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Und dann das wunderbare Eingreifen Gottes, der sein Volk durchs Wasser hindurch rettete. Dann die Strapazen und die Gefahren auf dem Weg durch die Wüste hin zum gelobten Land. Der Kampf gegen die Völker, die sich gegen sich stellten. Der Überlebenskampf als ganzes Volk in der unwirtlichen Wüste. Woher Wasser und Nahrung nehmen. Und in all dem versorgte Gott sein Volk auf wunderbare, auf übernatürliche Art und Weise. Wasser aus dem Felsen, Manna vom Himmel. Dazu kommt, dass Gott sein Volk auch immateriell versorgte. Den Bundesschluss, in dem sich Gott verbindlich zu seinem Volk stellt und sein Volk ebenfalls in diese Verbindlichkeit hineingenommen wird. Gott gibt seinen Menschen auch Gebote, quasi die Gebrauchseinweisungen, wie sie mit ihm und miteinander gesegnet leben und umgehen können. Und dann ordnet er noch den Gottesdienst für Israel und richtet zusammen mit seinem Volk einen Ort ein, die Stiftshütte, wo sich Gott und die Menschen begegnen können. Nicht sichtbar, aber dennoch in tiefer, geisterfüllter Gemeinschaft. Das ist im Prinzip zusammengefasst die ganze Geschichte des Exodus. Und diese Geschichte des Exodus ist im Prinzip ein Modell. Das, was wir hier aus dem Alten Testament verstehen lernen, erkennen können, ist nicht nur eine Geschichte, sondern ist auch ein Modell für das Leben von uns Christen, für das Leben der Gemeinde. Im Prinzip ist das vergleichbar. Sklaverei unter der Sünde, das, was uns vom Christsein abhält. Das ist vergleichbar mit der Sklaverei in Ägypten. Mose, der Befreier. Wir kennen Christus als den Erlöser. Das Passahlamm. Wir deuten es auf Christus, das Lamm Gottes. Mose, der Führer. Wir deuten es auf Christus, der Herr der Gemeinde. Die Verfolgung durch die Ägypter. Auch wir erleben als Christen Bedrängnisse durch die Mächte des Bösen. Der Durchzug durchs Rote Meer hindurch. Auch wir glauben durch die Taufe, die Rettung durchs Wasser hindurch. Alles Bilder, die sich vergleichen lassen, auch mit dem Neuen Testament. Die Wolken und die Feuersäule, die das Volk geführt hat. In dem Vergleich, dass auch unser Herr Jesus Christus mitten unter uns ist, durch seinen Heiligen Geist. Das Danklied, das Mose anstimmte, und der Tanz der Miriam, als sie durchs Schilfmeer hindurchgekommen sind, als sie gerettet waren. Ja, auch wir kennen das, dass wir unseren Herrn anbeten und danken über der Erlösung, die geschehen ist. Die Fleischtöpfe Ägyptens, wo die Israeliten immer wieder hin wollten, auch das kennen wir. Auch das alte, sündige Leben, mit dem wir kämpfen und was uns oft zurückzieht. Die Stiftshütte und der Priesterdienst, auch wir kennen Christus als den Mittler zu Gott. Die Gesetzestafeln, Gottes Wort als Wegweiser durch unser Leben hindurch und das gelobte Land, das Ziel, auf das wir zusteuern. Und einen wichtigen Punkt aus der Exodus-Geschichte möchte ich heute für diese Predigt herausgreifen. Nämlich genau die Situation, als Gott Mose die Gesetzestafeln gibt. Als Gott Mose das Wort Gottes gibt. Wir sehen hier, wir sehen's, wunderbar. Wir sehen hier das Bild, das Chagall dazu gemalt hat. Mose empfängt die Gesetzestafeln. Jetzt erhält Mose auf dem Sinai von Gott das sichtbare Zeichen des Bundes, die beiden Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, die von Gottes Finger beschrieben waren. Das lesen wir auch so im 2. Mose-Buch im Kapitel 31. Ich finde, das ist ein sehr eindrucksvolles Bild. Mit den weißen Tafeln und der hellen Gestalt des Mose wird von links oben nach unten rechts wie so eine Lichtschneise geschlagen. So wird die herabweisende Bewegung noch stärker betont. Die Gnade und die Güte Gottes wird dem Mose offenbart, aufgeschrieben, ihm übergeben und er gibt es weiter an sein Volk. Gottes Wort wird von dem dreigesichtigen Engel übergeben. Er trägt ein blaues Gewand. Blau als die Farbe des Himmels und der Treue Gottes. Dass wir Gottes Wort haben, ist ein Beweis der Treue Gottes. Und mit Gottes Wort kommt Gottes Gegenwart. Wir sehen das in diesen hellen Farben, die Chagall da gemalt hat. Mit der Weisung Gottes hält das Licht Einzug in die Welt, die wüst und finster sonst ist. Gottes Barmherzigkeit, angedeutet durch die grünen Gewänder, wird den Menschen zuteil, dadurch, dass Gott eingreift, dass Gott sein Wort gibt. Wir sehen hier im Prinzip, dass aus dem Wort Gottes heraus Leben wächst. Aus dem Wort und durch das Wort Gottes kommt Leben. Und diese Weisungen, so wie sie Mose zu Beginn überliefert sind, die entwickeln sich weiter. Menschen, die mit diesen Weisungen leben, machen Erfahrungen. Diese Erfahrungen werden in Gottes Wort wieder niedergeschrieben. Zu diesen Menschen redet Gott wiederum und führt sie weiter in die göttlichen Erkenntnisse. So kommt Stück für Stück, kommt es zu Gottes Wort und führt die Menschen durchs Leben. Die Geschichte mit Israel ist auch eine Geschichte, wo Menschen immer wieder fallen, versagen, fallen zurück, stellen sich gegen Gottes Wort. Prophetische Worte kommen hinzu, ermahnende Worte schließen sich an. Der Weg ins Heil und der Weg zurück zu Gott werden in Gottes Wort aufgenommen. Und Schritt für Schritt empfangen wir die Bibel mit Altem und Neuem Testament. Und was in dieser Exodus-Geschichte mit Gottes Wort seinen Anfang nahm, entwickelt sich zu einem wunderbaren, umfassenden Liebesbrief Gottes an seine geliebten Kinder. Das ist die Geschichte des Exodus. Und das ist, was dabei rausgekommen ist. Diesen Liebesbrief Gottes an uns, den wir heute haben. Alle, die sich eine Bibel in die Hand nehmen, die bekommen einen Liebesbrief Gottes in die Hand gesteckt. Die Bibel, Gottes Wort, so wie sie uns hier vorliegt, ist das Buch des Lebens. Für uns hier, jetzt und heute. Die Bibel, Gottes Wort, ist das faszinierendste, finde ich, und fesselndste und aufbauendste Buch der ganzen Welt. Nicht umsonst ist dieses Buch das meistverkaufte Buch, was es weltweit je gegeben hat. Adolf Pohl, ein bekannter Theologe, sagte einmal, Bibellesen lohnt sich. Wir tun es nicht umsonst, sondern werden ernten ohne aufhören. Es gibt Situationen, in denen uns ein hohes Konto oder ein hübsches Grundstück, in denen uns Titel, bestandene Examen, guter Ruf und gute Werke buchstäblich nichts nützen werden. In denen uns einfach die Urnot anbrüllt, so sagt er. Aber Gottes Wort geht mit uns bis an den äußersten Rand unseres Daseins und wird uns kostbarer als alles andere. Dieses Buch, Gottes Wort, verhilft uns zum Leben. Und mit diesem Wort können wir auch sterben. Ich möchte einige Aussagen aus Gottes Wort einfach mal so plakativ in den Raum stellen. Da heißt es in Jeremia, Kapitel 15, Vers 16, dein Wort ward meine Speise. Und so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Oder im Hebräerbrief lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. In diesem Buch lerne ich mich selber kennen, wie ich funktioniere, wer ich bin und wo ich hingehe. Oder im Timotheusbrief lesen wir, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und im Psalm 119 lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mit diesem Wort finde ich Orientierung in meinem Leben. Und im Matthäusevangelium lesen wir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wenn wir das lesen, dann wird uns vielleicht bewusst, wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen die Bibel. Wir brauchen die Bibel für ein gelingendes Leben, denn sie ist Gottes zuverlässige, vollmächtige Stimme. Und diese Tatsache sollte ja eigentlich eine große, tiefe Neugier in uns wecken, einen eigentlich unstillbaren Durst nach Gottes Wort in unseren Herzen und in unseren Gedanken auslösen. Und doch gehen wir mit der Bibel oft so um, wie wir mit Medikamenten umgehen. Wenn wir Kopfschmerzen haben, schmeißen wir ein Aspirin rein und wenn das dann vergessen ist, dann hören wir wieder auf. Menschen, die wirklich krank sind, das ist meistens mit einer Aspirin nicht getan. Die brauchen eine längere Therapie. Und so ist es eigentlich auch mit Gottes Wort. Und wie die meisten Medikamente schmeckt manchmal auch Gottes Wort ein bisschen bitter. Die Bibel ist nämlich häufig auch ein Spiegel. Ein Spiegel, der uns unser Versagen, unsere Schwachheit und unsere Sünde auch vorhält, die in uns ist. Und darum ist es allzu leicht, die Dosis zu vergessen, besonders dann, wenn unsere Not nicht mehr so sonderlich dringend ist. Aber Gottes Wort ist einfach mehr. Wir erfahren in Gottes Wort, wer wir sind und wohin wir gehen. Was mir heute wichtig ist in diesem Gottesdienst und in dieser Predigt ist, dass wir eine neue Leidenschaft für Gottes Wort bekommen. Dass wir Gottes Wort wieder voller Begeisterung in Empfang nehmen. Gott möchte, dass wir eine Leidenschaft für sein Wort entwickeln. Was kann man da tun? Ich glaube, das geht ganz einfach. Ich bitte Gott in mir einen Hunger und eine Leidenschaft nach seinem Wort zu entfachen. Das klingt einfach. Aber ich möchte euch einladen, wirklich das mal so zu praktizieren, wirklich Gott zu bitten, jetzt hier in diesem Gottesdienst heute zu bitten, Herr, gib uns neue Leidenschaft für dein Wort. Lass uns gespannt sein auf all das, was hier drin zu entdecken ist. Es ist so wichtig, dass ich einen Hunger nach Gottes Wort bekomme. Wenn wir nochmal auf dieses Bild schauen, da sehen wir ja da so eine kleine Menschenmenge. Und wenn man da mal genau hinguckt, da sind Menschen, die das annehmen, die das toll finden. Und da sind Menschen auch, die schon auf dem Weg sind, weg. Die sich schon umdrehen. Die im Prinzip sich schon aus diesem Bereich der Gottesgegenwart abwenden. Der Hunger nach Gottes Wort ist vielleicht gar nicht vorhanden oder ist schon am Abflauen. Deshalb, lass uns immer wieder bitten und beten. Bitte, Herr, gib uns eine Leidenschaft für dein Wort. Gib uns eine Sehnsucht danach, nach deinem Wort. Gott nimmt uns beim Wort, wenn wir ihn bitten. Er nimmt uns ernst. Und dann erlebe ich etwas, wenn ich aus diesem Gebet komme und mich Gottes Wort nähere, die Bibel aufschlage und anfange, darin zu lesen, anfange, darin Dinge zu entdecken, dann wird Gottes Wort wirklich meine Freude. Dann kommen plötzlich Situationen zusammen, wo ich merke, Gottes Wort und mein Leben, das passt irgendwie. Da finde ich eine Antwort auf meine Lebenssituation. Da finde ich Antworten auf Fragen, die mich vielleicht umtreiben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das ist ja noch so lange gar nicht bei mir her. 20 Jahre, da kann man noch drüber nachdenken. Und ich habe festgestellt, das ging los eigentlich damit, dass ich Christen kennengelernt habe, die mir von Gott erzählt haben, die mir von Jesus Christus erzählt haben. Und die haben mir immer gesagt, du musst in der Bibel lesen. Und das habe ich auch getan. Die haben mir eine Bibel geschenkt, oder ich glaube, wir hatten sogar zu Hause eine Bibel. Und ich habe dann angefangen, mit meiner Frau zusammen die Bibel zu lesen. Wir haben einfach angefangen, uns abends hinzusetzen und einige Abschnitte zu lesen. Ich habe überhaupt nichts damit anfangen können. Gar nichts. Und ganz im Gegenteil, das war sogar richtig angefochten. Diese Zeiten, da war mir immer schlecht. Ich hatte irgendwie Beklemmungen. Ich hatte immer einen tausend und einen Grund, eigentlich das ganz schnell hinter mich zu bringen und das wieder wegzusagen. Also ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich wollte lesen, aber letztlich war das nicht. Und dann sagte mir jemand, ein Bekannter, bet doch vorher, dass du diese Leidenschaft kriegst. Lass dich doch mal ein. Bitte doch Gott, dass er dir hilft in dieser Situation. Weil die haben mich gefragt, und hast du gelesen? Da habe ich gesagt, ja. Und hast du was gebetet? Habe ich gesagt, nein. Und dieser liebe Bruder sagte mir, dann bet vorher. Bitte doch Gott darum. Der ist doch da. Der will dir ja doch begegnen in seinem Wort. Und dann haben wir das so getan. Und auf einmal änderte sich das. Es war wirklich, wie wenn ein Schalter umgelegt war und dass wir auf einmal Gottes Wort angefangen hat, hier zu wirken. Ich konnte was verstehen. Ich merkte, das hat mit meinem Leben zu tun und es tat mir gut. Das, was ich da las, war etwas, was in meinem Leben Sinn macht, was meinem Leben weiterhilft. Und dann kamen so Situationen, dass ich dann gar nicht mehr aufhören wollte zu lesen, dass ich dann ganz, ganz viel hintereinander weggelesen habe, weil es mich so fasziniert hatte. Einfach durch ein einfaches Gebet. Bibellesen und Gebet, das kommt zusammen. Und das macht eine Priorität mittlerweile in meinem Leben. Bibellesen ist keine Pflicht, sondern bietet die einmalige Chance der Begegnung mit dem Autor, nämlich mit dem lebendigen Gott. Bete wie der Psalmbeter in Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Daraus kommt Leben. Das wünsche ich euch, dass ihr dieses Gebet so sprechen könnt. Manchmal erlebe ich bei Menschen eine Einstellung zur Bibel, die verhindert, dass Gottes Wort wirklich Lebensspeise und Lebensautorität werden kann. Das sind meistens die Menschen, die sagen, das ist mir zu kompliziert, die gleiche Erfahrung vielleicht wie ich gemacht habe, erstmal gar nichts verstanden haben, es wieder weglegen und sagen, das überlasse ich den Experten, den Theologen, den Pastoren oder was weiß ich wem. Und damit verschenke ich aber die Möglichkeit, Gott und Jesus Christus wirklich in der Schrift zu kennen und kennenzulernen. Vielleicht denkt der eine oder andere, dass die Bibelauslegung zu komplex ist, als dass man als Laie wirklich das leisten kann. Aber das stimmt nicht. Jeder kann die Liebesangebote Gottes verstehen. Und wenn du nicht lesen kannst, auch das gibt's. Und wenn du nicht lesen kannst, dann schaff dir eine Hörbibel an. Wunderbar, manchmal die gesprochenen Texte zu hören aus Gottes Wort. Und ich weiß von Menschen während meiner theologischen Ausbildung, die waren schulisch nicht die Leuchten, da gehörte ich auch dazu. Meine schulische Karriere war steil bergab. Das spielt keine Rolle. Gottes Wort verstehen wir, weil Gottes Geist will, dass wir sein Wort verstehen. Und es ist niemand, es gibt so ein Lied, niemand zu klein, niemand zu groß, um das nicht zu verstehen. Gottes Wort ist keine Sache, sondern das Mittel, durch das der lebendige Gott in unser Leben hineinspricht. Und dazu benötige ich das Wirken des Heiligen Geistes, aber auch den Austausch und die Erfahrung anderer Christen. Mir hat es geholfen, dass Menschen mit mir darüber gesprochen haben, was ich da gelesen habe. Wie erlebe ich denn konkret, wie Gottes Wort mich berührt? Ich möchte noch einmal jemanden zitieren, Bill Hybels. Ein Pastor, der eine große Gemeinde in Amerika leitet. Und er schreibt, es ist eine aufregende Zeit der Erwartung für mich, wenn ich die Bibel lese. Der Geist Gottes weiß, was Gott will. Er weiß, was Gott in meinem Leben tun will. Dann beginnt der Geist Gottes, mein Verständnis für Gott, seine Absichten und Wege zu öffnen. Und ich nehme das dann sehr ernst, schreibt er. Herr, rede, dein Knecht hört. Wenn ich mich an folgende Grundsätze halte, dann erlebe ich eine Begegnung mit Gott in seinem Wort. Ich lade uns ein, das nachzuvollziehen. Als erstes, ich lese, und das ist meine Absicht, um von Gott und von Jesus etwas zu lernen. Ich beschäftige mich mit Gottes Wort, damit ich wirklich Antworten finde auf Fragen, die ich habe in meinem Leben. Ich überlege, ich denke nach, ich halte inne und frage, was will Gott mir sagen? Ganz bewusst. Und ich denke an die Worte Jesu, wo es heißt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mein Problem war immer, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftigte, jedenfalls in der Zeit, als ich zum Glauben gekommen war, hatte ich immer so den Eindruck, Gott will mir was wegnehmen. Da lese ich jetzt irgendwas, was ich nicht mehr tun soll. Und da habe ich gedacht, na, weiß ich nicht, ob ich das will. Aber darum ging es gar nicht. Gott wollte mir nichts wegnehmen, sondern er wollte mir etwas schenken. Er wollte mir erklären, wer Jesus Christus ist, warum er für mich gestorben ist, warum er mich meint und mich retten wollte. Er wollte mir nichts wegnehmen, sondern er wollte mir etwas schenken. Etwas in mein Leben geben, was mich segnet. Wenn wir nicht fragen, was will Gott uns mit seinem Wort deutlich machen? Dann verpassen wir auch den persönlichen Segen aus Gottes Wort. Wenn ich da schon dran gehe und sage, hier verliere ich etwas, dann werde ich nicht eine sonderliche Leidenschaft dafür haben. Aber wenn ich weiß, ich bekomme etwas, ich empfange etwas, dann wächst da Leben raus. Und das Zweite, was für mich wesentlich ist, um Gottes Wort, dass es zum Leben kommt in unser Leben, ist, das, was ich lese, muss ich dann irgendwann noch mal ausprobieren. Es nützt wenig, wenn ich alles nur weiß. Ich weiß viel, aber ich habe manches nie getan. Und das hilft mir nicht weiter. Jakobus nennt die Sache beim Namen, wenn er in seinem Brief schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Und nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Die Bibel ist so etwas wie ein Spiegel der Wirklichkeit. Sie zeigt uns Masken, mit denen wir unser wahres Gesicht verbergen. Und sie sagt uns, wie wir diese Masken wieder absetzen können. Wie können wir wissen, was Gott von uns möchte, wenn wir seinen Willen nicht kennen? Und was nützt uns Gottes Willen, wenn wir ihn nicht tun wollen? Ich denke, das zu tun, was wir wissen, das ist die größte Herausforderung. Die Bibel wird uns davon überführen und gibt aber auch die Information, wie damit umzugehen ist. Nämlich immer wieder auch die Umkehr und Buße und die Hinwendung zu Gott. Das Ziel der Heiligen Schrift ist es tatsächlich. Sie will uns verändern. Sie will uns erneuern. Das, was wir hier rausfinden, will uns erneuern. Wenn ich anfange zu tun, was ich lese, dann werde ich erneuert. Dann wird etwas neu in mir. Gottes Wort kommt niemals leer zurück. In der Heiligen Schrift, und damit möchte ich schließen, heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ich will Gottes Willen entdecken, weil es für mich zum Leben führt. Ich will das, was ich dort entdecke, anfangen umzusetzen in mein Leben, weil es mich erneuert. Ich will, dass Gottes Wort in meinem Leben wirkliche Schätze freilegt. Und ich lade uns ein, das auch so zu erleben. Ich möchte nochmal an die Situation erinnern, als ich damals angefangen habe, Gottes Wort zu lesen. Irgendwann bin ich an Johannes 3, Vers 16 hängen geblieben. Und dieses Wort lief ganz bestimmt eine Woche, zwei Wochen. Immer hatte ich die Bibel, die ich da aufgeschlagen liegen hatte, die blieb immer da aufgeschlagen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben erhalten. Ich hatte diesen Vers immer wieder liegen. Ich bin immer wieder hängen geblieben. Ich konnte nicht mehr weiterlesen. Ich bin immer wieder an diesem Vers hingegangen und habe geguckt. Wenn ich wieder lesen wollte, habe ich wieder auf diesen Vers geguckt, wieder drüber nachgedacht. Habe wieder hingelegt und habe wieder angefangen zu lesen. Und irgendwann habe ich ihn anders gelesen. Denn also hat Gott Michael geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit Michael, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben bekommt. Irgendwann fing es an, keine abstrakte Sache mehr zu sein, sondern es fing an, dass Gottes Wort mir galt. Dann habe ich mein Leben Jesus gegeben bei einer Evangelisation. Da lade ich uns zu ein, dass Gottes Wort dein Wort wird. Dann beginnt es zu leben. Dann kannst du mit, durch und aus dem Wort leben.